Schönen guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich alle Gäste. Auch hinten. Tut mir leid, dass heute keine spanische Übersetzung da ist. Nächsten Sonntag wieder. Aber ich denke, der Herr kann, ja genau, wir gehen jetzt doch. Jetzt ist doch da zu langweilig hier. Viel Spaß. Ja. Ich möchte heute über Epheser 1 predigen. Ich unterstelle mal hier, dass fast alles Christen da sind und dass Epheser immer mal gelesen wurde. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gelesen habe. Aber nachdem ich mich da sehr mit befasst habe, hatte ich so eine richtige Freude bekommen. Also der Paulus sagt uns da Dinge, die sind wirklich ganz bezaubernd. Also die sind wirklich ganz toll. Wie er uns ermutigt, was er dazu sagt, was der Herr uns alles gegeben hat. Deswegen lese ich das jetzt erstmal vor. Und dann gehe ich auf die einzelnen Verse immer wieder ein. Epheser 1, 1 bis 13. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. An die, die in Düren leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade, Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt hatte und uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das war die Übersetzung Neu-Genfer. Also ich denke, Paulus listet hier alle Segnungen auf. Das ist jetzt ein bisschen viel, deswegen gehe ich da jetzt drauf ein. Er listet alle Segnungen auf. Und wenn wir uns das so ein bisschen jetzt näher kommen lassen, sage ich mal, dann wird uns das auch bewusst, was da drin alles enthalten ist. Und im Leben der Kinder Gottes heißt es nicht mehr, wir sollen haben, sondern wir haben. Und er listet uns hier eigentlich sein Guthaben auf. Das Guthaben, das wir bekommen haben von Jesus Christus. Und dass wir mit diesen Segnungen gesegnet worden sind. In Vers 4 zum Beispiel, ich werde jetzt immer wieder auf die Verse eingehen. In Vers 4 steht, denn in Christus hat er uns vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Also wir sind auserwählt worden. Wir sind Auserwählte. Und wir wissen, es gibt auf der ganzen Welt viele Gemeinden und alle sind auserwählt, die wiedergeboren sind, die diesen Weg eingeschlagen sind. Wir sind vorherbestimmt worden, steht in Vers 5. Ich mach mal so klein geschrieben. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Was bedeutet denn eine Vorherbestimmung? Wie toll ist das denn? Wir kennen das vielleicht aus den Königshäusern. Wenn ein Prinz geboren wird, ist er vorherbestimmt, der nächste König zu werden. Das kennen wir. Aber wir gehören ja zum ganz normalen Volk. Wir sind ja aus keinem Königshaus, ich wüsste es zumindest nicht, oder sonst wer. Das heißt, was heißt da eine Vorherbestimmung? Aber Jesus hat das. Paulus sagt es hier, wir sind vorherbestimmt. Wir sind vollständig begnadigt worden in dem Geliebten. Und das alles, Vers 6, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Paulus zeigt hier natürlich immer wieder auf Jesus Christus, aber hat auch gesagt, dass wir begnadigt worden sind. Weil keiner von uns könnte ja vor Gott bestehen, keiner. Wir brauchen diese Gnade für unser Leben. Einfach, dass wir erkennen, dass Jesus Christus es getan hat und dass wir durch ihn zu Gott kommen können. Wir haben Vergebung der Sünden durch sein Blut bekommen, Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird wiederum sichtbar, wie groß die Gnade ist. Das ist wieder dieser Rückschluss. Durch ihn, durch Jesus Christus. Und wir haben seinen Willen erkannt, die Offenbarung seines Willens. In Vers 9, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen durch Christus. Also ich meine, wie toll ist das denn, dass durch Jesus Christus wir den Plan erkennen durften, den er mit unserem Leben hat, den er auf dieser Erde hatte für alle Menschen. Durch Jesus Christus ist es geschehen, dass einfach jeder Mensch von Gott geliebt ist, dass wir das wissen und dass jeder Mensch natürlich zu ihm kommen kann. Und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. In Vers 13, das steht hier auch nochmal, in der Elberfelder steht das anders. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt. Also wenn wir das Wort gehört haben, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und hier steht drin, damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Fand ich ganz interessant. Ist ja eine modernere Übersetzung. Dieses Siegel aufgedrückt, das kennt noch jeder von euch. Die Briefe wurden verklebt und da kam so ein Zeug drauf. Das wurde warm gemacht und da wurde ein Siegel drauf gedrückt. Und nicht jeder durfte diesen Brief öffnen, sondern nur den, an den er gerichtet war. Hätte er ihn geöffnet, hätte das jeder gesehen. Das heißt, Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und eines Tages, wenn wir vor ihm stehen werden, wird es sich offenbaren, dass wir durch Jesus Christus versiegelt sind, also mit dem Heiligen Geist. Und das ist sowieso das Wichtigste, dass wir damit versiegelt sind. Und es kommt halt auch alles darauf an, was Gott in Christus getan hat. Und das ist hier so wunderbar beschrieben, was er getan hat und was er durch 7 Sachen betont hat. Seinen Willen hat er betont, seine Gnade immer wieder, dass sein Blut für uns geflossen ist, seine Herrlichkeit, seine Berufung und seine Kraft. Und dass er sein Leib hingegeben hat, eben sein Blut. Und die wichtigste Segnung ist natürlich diese Wiedergeburt, was ich eben gesagt habe. Und das lesen wir auch nochmal in Johannes 3,3. Wir haben im Moment leider ganz wenig Technik. Die Urlaubszeit fordert ihres, deswegen haben wir keine Bibelstellen vorne. Aber ich lese es vor. Johannes 3,3. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch... Er muss von neuem geboren werden. Und die Wiedergeburt ist erstmal das Allerwichtigste. Und da geht es immer wieder darum, dass Gott die Quelle ist dessen, wo wir hinkommen können. Und der Sohn Gottes ist eigentlich, die Frage ist ja, dass wir vorher nicht einfach zu Gott kommen konnten. Und die Frage ist, wie können wir zu Gott so kommen? Wir haben Gnade, wir haben, Jesus ist gestorben. Der Sohn ist eigentlich der Kanal. Das hört sich ein bisschen einfach an, aber es ist so. Durch den Sohn Gottes können wir zu Jesus Christus kommen und können immer sagen, in Jesu Christi Namen komme ich zu dir, Vater. Du hast mich geschaffen, du hast mich errettet, vergib mir Schuld, vergib mir Sünde oder sonst was. Und das ist einfach etwas, finde ich, was man sich so gut eher vorstellen kann. Und der Heilige Geist leitet uns ja dahin. Und das Wort Gottes sichert uns das zu. Das Wort Gottes ist das, was das sagt. Ich kann hier viel von vorne erzählen. Jeder könnte hier viel von vorne erzählen. Es gibt Menschen, die sind sehr sprachgewandt. Aber es geht darum, was im Wort Gottes steht. Und das sagt es uns. Dass wir die Gnade haben, dass wir durch Jesus Christus hinkommen können. Dass das das Wichtigste ist. Das Einzige, was wir aufbringen sollten oder müssen, ist natürlich der Glaube. Wenn ich keinen Glauben habe, geschieht gar nichts. Wenn ich keinen Glauben habe, dass ganz einfache Dinge, wenn ich keinen Glauben habe, dass ich morgen noch eine Arbeitsstelle habe, brauche ich da nicht hinzugehen, weil dann habe ich vielleicht keine mehr. Ganz einfach. Wenn ich keinen Glauben habe, dass ich im Aldi einkaufen kann, brauche ich nicht mehr hinzugehen, weil es da kein Lebensmittel mehr gibt. Dieser Glaube, das ist natürlich der Glaube, der tagtäglich da ist, den wir zu unserem Leben brauchen. Aufzustehen, arbeiten zu gehen, einkaufen zu gehen, Essen zu kochen. Aber das ist auch ein Glaube. Wenn wir nicht entscheiden, dass ich jetzt glauben möchte, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann brauche ich auch nicht zu glauben. Und ich denke, alle, die hier sitzen, haben ja diesen ersten Schritt mindestens schon getan, zu glauben, dass Gott Realität ist. Zu glauben, dass Gott bei uns ist. Das ist so unser Part, dieser eine Schritt zu glauben und zu entscheiden. Dieser eine einzige Schritt. Dann ist ja ganz toll diese Vorherbestimmung in Epheser 1, 4 bis 5. Lese ich nochmal vor. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Ist das nicht toll? Er hatte beschlossen, dass wir vorherbestimmt sind, in seinen Wegen zu gehen. Das war sein Plan. Das sind Verse, die können einem auch ein bisschen Druck machen, ich weiß. Das ist so dieses, dass wir immer in seiner Liebe sind, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe führen. Natürlich, aber wenn wir nicht irgendwann diese Schritte tun und das entscheiden, können wir es ja auch nicht. Und immer wieder, wenn es nicht klappt, hilft uns ja der Herr, der Heilige Geist dabei. Aber diese Vorherbestimmung berufen zu sein und ihm zu folgen und diesen heiligen Kampf zu kämpfen und diese guten Werke zu tun, auch durchaus ein Vorbild zu sein. Also, was ja auch manchmal sehr herausfordernd ist, wo bin ich ein Vorbild? Wo bin ich ein Vorbild? Ich habe das heute im Vorgebet schon erklärt. Wir haben ja 4 erwachsene Kinder, 2 wohnen noch zu Hause. Die haben sich 2 Jungs, der eine ist so ein Riese. Die haben sich gestern so in die Köpfe zu Hause gekriegt, die haben sich so angefangen zu zanken, dass ich mich so erschrocken habe. Wie als die Kleinen, weil nur wenn die klein sind, ist das ja immer anders, als wenn so große Kerle sich dann anfangen zu zanken. Und da habe ich auch gedacht, fange ich jetzt an rumzuschreien, dass sie sich beruhigen? Was mache ich jetzt? Das ist dieses Vorbild dann. Ne? Habe dann noch versucht, meinen Jüngsten, der Größte ist, zu sagen, du glaubst doch an Gott, bleib du doch ruhig. Der hatte keine Lust, ruhig zu bleiben. Der wollte sich mit seinem Bruder zanken. Ne? Wie Jungs das so machen. Also bei uns war das zumindest so. Es war mir auch ein Trost, dass ich heute Morgen gehört habe, dass es das auch in anderen Familien gibt. Aber was ist da ein Vorbild? Was ist da ein Vorbild? Was ist da ein Vorbild? Ruhig zu bleiben? Ich war wirklich nah dran, vollkommen auszuflippen. Und das bin ich in meinem Leben bestimmt auch sehr oft. Dann geht's mit mir durch. Ne? Gestehe ich ja hier gerne. Ne? Dann geht's mit mir durch. Gestern konnte ich ruhig bleiben, weil ich selber so fassungslos war, wie sich 2 so große Kerle so zanken können. Aber was ist ein Vorbild, wenn es in der Nachbarschaft um Getratsche geht oder auf der Arbeit oder um unehrliche Sachen auf der Arbeit? Was bin ich da als Christ für ein Vorbild? Muss ich das offenbaren? Muss ich sagen, das und das mache ich nicht mit einfach? Oder nicht? Ist es nicht meine Sache? Ich weiß von einer Christin, die damit große Probleme hatte, weil die den Job behalten wollte und. Aber das ist immer so eine Sache, wenn wir genau wissen, wir machen bei etwas mit, was ein Fehler ist und ziehen da auch vielleicht nicht unsere Konsequenzen aus oder sagen nicht die Wahrheit, das ist ja immer unterschiedlich, ist das durchaus auch ein Problem für unser geistliches Leben, auch für unser seelisches Leben. Wir gehen dann ja ein Stück zurück, weil wir das nicht einhalten, was Gott in dem Moment von uns fordert. Ja, und dann nicht Gott entfernt sich von uns, sondern wir immer von ihm durch diese ganzen Dinge. So, jetzt bin ich aber abgekommen von meinem Thema. Also Vorbild sein, auch keinen Druck machen lassen, sondern wir sind da alle auf dem Weg, immer. Und in Epheser 4, hatte ich gerade gelesen, ist aber nochmal genau aufgelistet, was der Herr für uns getan hat. Wir sind erwählt, die Sünden sind vergeben und er hat uns auch fähig zur Erbschaft gemacht. Das ist auch so etwas. Ja, wenn irgendjemand hier aus einem reichen Hause kommt, dann ist ganz klar, ich werde der Erbe sein. Oder wenn ich noch ein, zwei Geschwister habe, dann wird das geteilt. Das ist auch ein nettes Erbe. So, viele denke ich, komme nicht aus einem reichen Haus. Ich auch leider nicht. Ich bereue das auch, aber das liegt nicht an mir. Dann weiß man, dass man nichts bekommt, dass es okay ist, dass wir selber kämpfen müssen und arbeiten müssen, was die meiste Bevölkerung machen muss. Königshäuser wissen genau, was die erben. Die wissen genau, was sie bekommen. Sie bekommen große Schlösser, Ländereien, sie bekommen auch die Verantwortung für ein Land, früher viel mehr wie heute. Nichtsdestotrotz, was ist denn unser Erbe, wenn wir in Jesus Christus sind? Was ist unser Erbe? Wenn wir die Berufung haben, was ist dann unser Erbe? Ist unser Erbe, das einfach weiterzugeben, das zu sagen, es gibt eine Errettung durch Jesus Christus. Es gibt einen Ruf für jeden Einzelnen. Es gibt etwas Neues. Es gibt Vergebung. Es gibt wirklich, dass man aus dem alten Leben rauskommen kann und in ein neues Leben gehen kann. Das gibt es. Ist das unser Erbe? Und dann kommen wir natürlich zum nächsten Erbe, der Himmel. Wenn wir zum Herrn gehen, wenn Gott bestimmt hat, es ist jetzt Zeit zu gehen, was ist dann unser Erbe? Wollen wir doch glauben. Ich sage immer, das Wichtigste für mich ist, dass wenn ich vor Jesus stehe, dass Jesus sagt, das hast du gut gemacht, mein Mädchen. Das ist, was ich mir wünsche. Das ist, was ich mir wünsche. Dass ich nicht aus meiner Berufung weglaufe oder sage, das ist mir jetzt gerade mal alles zu anstrengend und zu viel. Und jetzt mache ich mal nur die Hälfte und so. Sondern, dass Jesus sagt, ich habe dich angenommen. Ich bin für dich gestorben und du bist mir nachgefolgt. Ist das nicht das Wichtigste? Und das ist unser Erbe im Himmel, wenn hier alles vorbei ist. Und ich finde auch, dass sich alles lohnt, ihm nachzurennen. Weil, was gibt uns das Leben hier schon? Wir sitzen ja alle hier, weil wir nach etwas Neuem gesucht haben und suchen. Was gibt uns das? Ist das nicht das Erbe, die Verheißung? Und wir müssen uns mal vorstellen, es gibt sehr, sehr viele, wenn wir für die verfolgten Christen, so zum Beispiel freitags immer beten, es gibt sehr, sehr viele Christen, die verfolgt werden, die nur um ihres Glaubens willen ins Gefängnis kommen. In diesen totalitären Staaten wie China auch, Nordkorea, auch viele andere Länder auch, aber auch in diesen Staaten, wo der muslimische Glaube, aber auch der hinduistische Glaube, ist auch ein harter Glaube, wo die ganz klar verfolgen, die Christen, wo die in Gefängnisse kommen, alles. Ja, von welchem Erbe reden die denn hier auf der Erde? Die haben vielleicht gar kein Erbe und die erhoffen sich auch gar kein Erbe, sondern die reden von dem himmlischen Erbe, dass es darum geht, sie lassen sich verfolgen, die Familien werden getrennt, die Kinder von den Eltern, die Ehepartner werden getrennt, um diese himmlische Belohnung zu bekommen. Ich weiß, das ist immer, wenn wir in so einem freien Land sind oder so, ist das immer alles weit weg und so. Aber nichtsdestotrotz ist das in vielen Ländern so. Und da frage ich mich immer, welch Geisteskind sind Sie, dass Sie das so können, da durchzugehen? Wir hören ja immer wieder Geschichten. Ich denke nächste Woche auch. Welch Geisteskind sind Sie, dass Ihnen das nicht so schwer fällt? Ich bin oft abgelenkt von Nebensächlichkeiten, von irgendwelchen Lappalien. Nicht davon, dass man die Polizei hier vor der Tür steht und mich verhaften will, weil ich meinen Glauben nicht leben darf. Also lasst es uns wirklich wert achten, dass wir das jedem sagen dürfen, dass wir das glauben dürfen, dass wir Christen sind. Dass wir das glauben dürfen, dass wir Christen sind, dass wir Jesus Christus für den Sohn Gottes halten und ihm nachfolgen. Das, denke ich, ist in diesem Zusammenhang mit dem Erbe einfach sehr wichtig. Dann gibt es diese Stelle, ich glaube, das ist in der anderen Übersetzung. Zum Preis der Herrlichkeit seine Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Dass wir durch Jesus Christus so angenehm gemacht worden sind für Gott. Was mag das heißen, dass wir, ich denke, angenehm gemacht worden für Gott sind, dass wir überhaupt zu ihm kommen dürfen durch Jesus Christus? Aber dieses Wort angenehm hat mir so viele Gedanken gemacht. Was mag angenehm heißen, dass wir überhaupt vor Gottes Thron kommen dürfen, dass wir Sündenvergebung haben? Sonst dürften wir es ja gar nicht. Und dass wir Jesus, dadurch auch Jesus in uns ist, dass wir seinen Geist haben. Wir sind seine Kinder und wir sind berufen, ihm zu folgen. Wir haben die Vergebung. Ich weiß, dass ich mich immer wieder wiederhole, aber hier steht das ständig immer wieder zu den Versen. Und weil wir Sünder waren oder Sünder sind, ist die Grundlage der Vergebung ist das Blut Christi. Also sein verströmtes Blut und Leben für uns. Und Gott ist derjenige, der uns vergibt. Es gibt diese Bibelstellen, dass er unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Und er denkt nicht mehr an sie. Und ich hatte gerade so im äußeren Bekanntenkreis, nicht hier in der Stadt, so eine Situation, wo es auch darum geht, dass jemand früher was Schlimmes begangen hat und so, ist aber Christ. Und dann ist es natürlich so, dass wir Menschen, wir denken daran, ne? Also vielleicht auch an meine eigenen alten Sachen, wir denken daran. Aber wir müssen uns wirklich vor Augen halten, dass egal was geschehen ist, wenn die Menschen vor Gott gekommen sind und um Vergebung gebeten haben, dass diese Seiten im Himmel, ich sage das immer so, dass diese Seiten im Himmel weiß sind. Es ist vergeben. Wenn wir um Vergebung gebeten haben, dann ist es vergeben. Und dann dürfen wir das den Menschen auch nicht mehr vorwerfen, dann möchten wir das auch nicht. Aber wir Menschen sind so, wir sind nachtragend. Ich habe in dieser Situation gemerkt, wie schwierig das ist, wie schwierig das doch ist, das zu verzeihen, das zu vergessen und zu sagen. Aber ich denke immer, naja, wenn Jesus das verziehen hat, welches Recht habe ich dann oder wir dann, ne, um das nachzutragen? Weil alle haben ihr Päckchen, alle haben ja ein Leben gehabt, bevor sie Christ geworden sind. Die einen mehr dahin, die anderen mehr dahin. Ne? Und das ist so etwas, was der Herr wirklich weggenommen hat. Und dass wir durch diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung haben wir die Erkenntnis bekommen und dass unsere Herzen erleuchtet werden sind, steht in Epheser 15. Unsere Herzen sind erleuchtet worden. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Also Paulus schreibt da ganz, ganz stark darüber, dass wir dieses Guthaben haben, dass wir dieses Guthaben der Gläubigen haben, dass uns das alles gegeben worden ist, dass diese Segnungen uns alle gegeben worden sind, dass wir nur Glauben brauchen, dass er verziehen hat, dass wir verbunden sind mit dem Heiligen Geist, dass wir wiedergeboren und versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Er hat das in diesem ersten Kapitel hat er das so wunderbar beschrieben. Mir fällt es wirklich schwer, das so weiterzugeben. Aber das hat sich so in mich gelegt, dass ich gesagt habe, das ist so eine Hoffnung, dass wir das erkennen dürfen. Das ist so ein Reichtum. Wenn wir da immer dranbleiben, dass Jesus das schon getan hat, wenn wir da dranbleiben, dass wir das erkannt haben, dass die Kraft Gottes, die ist durch Christus offenbart worden ist, die in uns jetzt ist, dann ist doch alles getan. Dann ist doch alles getan. Dann sind alle Probleme und alle Sachen werden dann zur Nebensächlichkeit und dann können wir sie ablegen. Und dann können wir sagen, so, das ist jetzt nicht mehr mein Problem, weil Jesus Christus hat es auf sich genommen. Und vielleicht geht ihr zu Hause auch nochmal den ersten Epheser durch, weil wir wissen, dass später der Epheserbrief auch durchaus für Christen geschrieben worden ist, die auch ermahnt werden mussten und. Ich sagte ja letzte Woche schon, nachdem Christel angefangen hat, darüber zu predigen, habe ich gesagt, dass ich auch dachte, ich lese gerne mal die Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, aber der Epheserbrief ist eigentlich jetzt für uns dran, so für die Christen, die wir schon auch länger und lange gehen. Und diese ganze Berufung, die da drin ist, dass diese Segnungen schon quasi auf unserem Konto sind. Stellt euch mal vor, diese Segnungen sind schon auf unserem Konto. Dass wir das schon alles bekommen haben, dass wir da gar nicht, wir müssen da auch für viele Dinge gar nicht mehr bitten. Wir sollen da nur Jesus nachfolgen drin und fertig. Und dass das so das Allerwichtigste ist. Gerade weil wir heute auch das Abendmahl haben, denke ich, ist es auch in diesem Zusammenhang wunderbar, daran zu denken, was er da in Epheser uns versprochen hat, dass wir zu ihm gehören. Ich wiederhole jetzt nochmal den 13. Vers. Auch ihr gehört jetzt zu Christus, also ihr, die ihr sitzt, gehört jetzt zu Christus, weil ihr die Botschaft der Wahrheit im Wort Gottes gehört habt. Das Evangelium, das euch die Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Und damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Was brauchen wir mehr? Sein Eigentum zu sein. Was brauchen wir mehr, als zu ihm zu gehören? Jesus Christus hat es getan. Wir sind durch so viele Dinge verwirrt, die so um uns herum geschehen. Wir sind durch so viele Dinge verunsichert. Ich habe so den Eindruck, dass ob die Gemeinde oder ich oder meine Familie, dass so die Angst aus allen Richtungen so ein bisschen zugreifen möchte. Was geschieht? Was geschieht in der Politik? Was geschieht, dass der muslimische Glaube sich stärker macht? Was geschieht? Aber ich denke, wenn wir das doch wissen, sollten wir diese Angst nicht zulassen. Angst ist immer lähmend. Angst ist immer, und das bringt uns immer vom Glauben ab. Das ist das Gegenteil der Angst, der Glaube. Aber wenn wir doch wissen, wir folgen Jesus Christus nach, egal was kommt, und wir haben diese Segnungen aus dem ersten Epheserbrief und was Paulus da alles geschrieben hat. Und das Wichtigste ist wirklich vielleicht dieses Versiegeltsein, dass wir versiegelt sind und dass wir die Sicherheit haben und dass wir diese Sicherheit vielleicht auch zuverlässig aufbewahren müssen, dass wir sie in unserem Herzen aufbewahren müssen, dass egal, was um mich herum geschieht oder was in der Welt geschieht, dass das durchaus nicht das ist, was unsere Sicherheit und unsere Ruhe verändern soll, sondern dass wir da drin bleiben sollen, dass wir da drin bleiben sollen. Auch wenn wir sehen, dass wir weniger geworden sind, ist offensichtlich für alle, auch wenn Urlaubszeit ist, trotzdem sind wir weniger geworden, wissen wir doch, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Wir wissen es doch. Und solange sich der Herr zu uns stellt, ist doch auch alles in Ordnung. Aber wir sind hier an diesem Ort, glaube ich, wo wir einen Unterschied machen sollen. Wir sind hier an diesem Ort in Düren, wo wir diesen Unterschied machen sollen. Wo wir Licht sein sollen, wo wir Salz sein sollen, die einfach das Wort von Jesus Christus hier weitergeben. Genau an diesem Ort. Genau an diesem Ort. Weil Gott sich von Anfang an dazugestellt hat und das immer bestätigt hat. Und deswegen kommen wir jetzt zum Abendmahl. Grundsätzlich möchte ich noch etwas sagen. Haben wir das angefangen. Dass wenn jemand krank ist oder so, darf er immer nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, wir beten für ihn. Wir haben letztens schon wieder eine Heilung erlebt, was immer auch ist. Habt keine Scheu, wenn was ist. Auch ich, wenn ich was habe, lasse ich für mich beten. Keine Frage, ich brauche das genauso wie alle. Weil Jesus Christus wirkt ja, er heilt ja. Keiner von uns heilt, sondern er heilt. Und